Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcast. Ich bin Hendrik.
Und ich bin Carmen. Heute geht es um ein Thema, das perfekt in die Jahreszeit passt. Der Winter im Mittelalter.
Genau, und ich muss gleich mal mit einem Vorurteil aufräumen. Wenn wir an mittelalterliche Winter denken, haben viele sofort dieses Bild im Kopf. Eisige Kälte, meterhoher Schnee, Menschen, die sich in dunklen Hütten zusammenkauern.
Das klassische Game of Thrones-Gefühl quasi.
Ja, aber die Realität war, wie soll ich sagen, deutlich differenzierter. Das Mittelalter umfasst ja mehrere Jahrhunderte und in dieser Zeit gab es massive Klimaschwankungen.
Da wäre zum Beispiel das mittelalterliche Klimaoptimum. Eine echte Warmphase von ungefähr 950 bis 1250. Auf der Nordhalbkugel war es da tatsächlich 1 bis 2 Grad wärmer als in den Jahrhunderten danach.
Und 1 bis 2 Grad klingt erstmal wenig, macht aber einen enormen Unterschied. In dieser Zeit wurden die Vegetationsperioden länger, die Erträge stiegen, die Bevölkerung wuchs.
Und dann der Wein. Den konnte man plötzlich an Orten anbauen, wo das später jahrhundertelang kaum noch möglich war.
England zum Beispiel oder Brandenburg und Teile Niedersachsens. Hamburg dagegen war schon damals eher fürs Bier bekannt. Das muss man sich mal vorstellen. Englischer Wein war keine Kuriosität, sondern Realität.
Das erklärt auch, warum die Wikinger in dieser Phase so aktiv waren. Das mildere Klima begünstigte die Grönlandbesiedlung und erleichterte Fahrten bis nach Neufundland. Auch wenn sie dort wohl nur kurzlebige Lager errichteten.
Das Verrückte ist, die Menschen damals merkten natürlich, dass sich was änderte. Aber ohne Thermometer oder Wetterstationen.
Wie denn?
Durch Beobachtung. Die notierten in Chroniken, wann der Wein reif wurde, wie die Ernten ausfielen, ob bestimmte Pflanzen gedeihen. Das waren ihre Indikatoren. Und genau diese alten Aufzeichnungen nutzen Klimaforscher heute noch als sogenannte Proxys.
Genau, um das Klima zu rekonstruieren.
Die konnten quasi aus solchen Ernte- und Reifedaten in klösterlichen Aufzeichnungen Rückschlüsse auf Temperaturverläufe ziehen. Faszinierend eigentlich.
Aber diese Warmphase hielt ja nicht ewig.
Nein, ab dem 14. Jahrhundert kühlte es langsam ab. Und die Menschen bemerkten das sehr bewusst. In Chroniken tauchen plötzlich Beschreibungen von besonders harten Wintern auf, von Missernten.
Das war der Übergang zur sogenannten kleinen Eiszeit. Und dann kam eine Phase, die wirklich extrem war. Die 1430er Jahre. Das gilt als eine der kältesten Perioden in der aufgezeichneten Geschichte überhaupt.
Genau. Flüsse froren komplett zu, die Landwirtschaft brach regional zusammen. Das hatte massive Auswirkungen auf das Leben der Menschen.
Wobei man auch bedenken muss, dass es regional...
Absolut, da gab es enorme Unterschiede. Ein Winter in Norddeutschland war natürlich was ganz anderes als einer im Alpenraum.
Klar, an der Küste hast du den maritimen Einfluss. Feuchtere, aber mildere Winter. In den Bergen dagegen tiefere Temperaturen, mehr Schnee, längere Frostperioden.
Und diese regionalen Unterschiede beeinflussten natürlich auch, wie sich die Menschen anpassten. In einer Küstenstadt wie Hamburg hat man andere Strategien gebraucht als in einem Alpendorf.
Was mich dabei beeindruckt, die Menschen hatten ja kein Meteorologiestudium. Die wussten trotzdem genau, was auf sie zukommt und wie sie sich vorbereiten müssen.
Generationenwissen. Die beobachteten bestimmte Naturzeichen, Tierverhalten, Wolkenformationen. Das wurde von den Älteren weitergegeben.
Und wie genau haben sie sich dann konkret angepasst? An die Kleidung, an die Behausungen?
Das ist ein spannendes Thema für sich, wie die Menschen ihre Umgebung winterfest machten.
Aber wie haben sich die Menschen denn nun konkret warm gehalten? Bei der Kleidung war der Ansatz eigentlich überraschend simpel. Der Zwiebellook.
Mehrere Schichten übereinander, keine spezielle Funktionskleidung, wie wir sie heute kennen.
Absolut. Und das war erstaunlich effektiv. Die Luftschichten zwischen den Lagen isolieren ja perfekt. Die Arbeiter trugen robuste Sachen. Kittel, Beinlinge, weiches Leder für die Schuhe und dann noch wärmende Accessoires.
Diese Fäustlinge finde ich praktisch. Die Funde zeigen echte Vielfalt. Normale Fäustlinge, Fingerhandschuhe und sogar fingerlose Modelle. Je nach Arbeit halt.
Praktisch für die Arbeit. Warm bleiben und trotzdem arbeiten können. Dazu noch diese buschigen Hüte. Funktionalität vor Eleganz.
Was natürlich stark vom Stand abhing. Ein Bauer trug seine grobe Schafwolle, vielleicht ein Schaffell drüber, wenn's richtig kalt wurde. Leinen als Unterkleidung.
Beim Adel sah das natürlich ganz anders aus. Feine Wolle, importierte Pelze wie Hermelin oder Zobel. Es gab sogar Gesetze, wer was tragen durfte.
Die Kleiderordnungen.
In England gab es sowas um 1363. Bestimmte Pelze waren dem höchsten Adel vorbehalten. Hermelin etwa war ein echtes Luxusgut. Um ein Vielfaches teurer als selbst feine Wollstoffe.
Status zum Anziehen quasi. Aber selbst der beste Pelzmantel hilft wenig, wenn das Haus nicht warm ist. Und da kommen wir zu den...
Die Behausungen waren ja auch...
Die waren total angepasst. Entschuldige, aber das finde ich so spannend. Die Stuben zum Beispiel.
Kein Problem. Die Stuben waren wirklich der Kern des mittelalterlichen Winterlebens.
Ein separater Raum, oft mit Holz verkleidet, und dann der Kachelofen. Das war ein echter Gamechanger gegenüber dem offenen Feuer.
Weil der die Wärme so lange speichert?
Die hatten 100 bis 200 Kacheln verbaut, diese Becherkacheln hießen die. Konische Hohlkörper aus Keramik. Die speicherten Hitze stundenlang, bei großen Öfen auch über Nacht.
Der entscheidende Vorteil war ja, dass kein Rauch im Raum war. Ein riesiger Unterschied zum offenen Feuer, wo der Qualm durch ein Loch im Dach abzog.
Die Stube mit Kachelofen war quasi ein großer Fortschritt. Ein rauchfreier, beheizter Wohnraum. Ab dem 13. Jahrhundert in Mitteleuropa verbreitet. Die Leute saßen auf Ofenbänken drumherum, trockneten ihre Kleidung.
Und in den Städten gab es dann noch die Kemenaten.
Diese steinernen Anbauten an Bürgerhäusern oder Burgen. Stein speichert zwar nicht so gut wie Keramik, aber er brennt auch nicht. Mehr Sicherheit.
Die Kombination war entscheidend. Steinerne Mauern, Holzverkleidung innen für die Isolation, Kachelofen für die Wärme. Das waren richtige Wohlfühlräume.
Wobei das wieder eine Standesfrage war. Ein Bauer hatte keine Kemenate. Der hatte seine Rauchstube, wo Mensch und Vieh oft unter einem Dach lebten. Die Körperwärme der Tiere...
Richtig. Die Wärme der Tiere war praktisch Teil der Heizung. Das klingt für uns heute seltsam, aber es war effektiv.
Die Kühe im Erdgeschoss, die Familie drüber. Aufsteigende Wärme.
Im Reenactment bei Winterveranstaltungen merkt man das übrigens schnell. Selbst in einem gut isolierten Zelt wird es ohne richtige Wärmequelle bitterkalt. Die authentischen Materialien, Wolle, Leinen, Pelz, funktionieren, aber du brauchst wirklich diese Schichten.
Das zeigt, wie sehr das Überleben von diesem erprobten Wissen abhing, nicht nur bei der Kleidung.
Kleidung und Behausung waren aber nur ein Teil. Du musstest ja auch über den Winter kommen, was Vorräte angeht. Das war eine logistische Herausforderung.
Vorratshaltung war im Mittelalter keine Option, sondern pure Überlebensstrategie. Im Herbst musste alles vorbereitet sein, sonst wurde es im Januar kritisch.
Das Fleisch wurde geräuchert und gewurstet. Beim Kalträuchern hing das Fleisch wochenlang immer wieder im Rauch über der Feuerstelle. Das entzog Feuchtigkeit und danach war es monatelang haltbar.
Schweinefleisch war dabei besonders wichtig. Im November, Dezember war Schlachtzeit. Da wurde alles verarbeitet. Schinken, Würste, Speck. Nichts durfte verderben.
Obst wurde gedörrt, Gemüse eingelegt oder in Sand eingeschlagen. Rüben, Kohl, Äpfel, die lagerten in kühlen Kellern. Das war ein ausgeklügeltes System, das über Generationen verfeinert wurde.
Und dann kam noch die Frage der Beleuchtung. Im Winter hast du vielleicht 8 Stunden Tageslicht, wenn überhaupt. Den Rest sitzt du im Dunkeln oder du brauchst künstliches Licht.
Und Kerzen waren ein Luxus.
Absolut. Bienenwachskerzen konnte sich nur der Adel oder die Kirche leisten. Talg, also tierisches Fett, war günstiger, aber die Talglichter stanken fürchterlich.
Die einfachste Lösung waren Kienspäne. Das sind fingerdicke Holzstücke aus harzreichem Kiefernholz, so 10 bis 20 Zentimeter lang. Die steckte man in spezielle Halter.
So ein kleiner Span konnte einen Raum etwa eine Viertelstunde bis halbe Stunde erhellen. Deshalb musste man ständig Nachschub bereithalten.
Allerdings mit ordentlich Qualm. Die Decken und Wände wurden davon schwarz. Deswegen hatten viele Häuser eigene Lichtnischen mit Abzug.
Und dann war da natürlich das Brennholz. Das war die...
Genau, das war die absolute Lebensader.
Ohne Holz ging nichts. Heizen, Kochen, Handwerk, alles brauchte Brennmaterial. Ein Haushalt verbrauchte, ich habe mal gelesen, mehrere Festmeter pro Winter. Das ist enorm.
Und das musste alles im Sommer geschlagen und getrocknet werden.
Die Holzwirtschaft war ein riesiger Wirtschaftszweig. Die Wälder wurden streng bewirtschaftet, es gab Holzrechte, Nutzungsordnungen. Wer durfte wo wie viel schlagen, das war alles genau geregelt.
Das führte natürlich auch zu Konflikten. Holzdiebstahl war ein ernstes Vergehen, weil die Menschen existenziell davon abhängig waren.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
In einem besonders kalten Winter konnte das Holz knapp werden. Wenn der Vorrat nicht reichte, wurde es wirklich gefährlich. Da sind Menschen erfroren, gerade die ärmeren Schichten.
Das vergisst man manchmal bei der romantischen Vorstellung vom gemütlichen Kaminfeuer. Für viele war der Winter eine existenzielle Bedrohung.
Die Städte hatten da noch andere Probleme. Holz musste transportiert werden, oft über Flüsse. Bei strengem Frost froren die zu und dann kam kein Nachschub mehr.
Ein Kreislauf von Abhängigkeiten. Ohne Holz kein Feuer, ohne Feuer keine Wärme, kein warmes Essen, keine Handwerksproduktion.
Das erklärt auch, warum die Waldordnungen so streng waren. Es ging nicht um Umweltschutz im modernen Sinn, sondern um nackte Überlebensnotwendigkeit.
Aber trotz all dieser Herausforderungen, der Winter war ja nicht nur Entbehrung. Es gab auch eine andere Seite, oder?
Die gesellige Seite. Die Arbeit ruhte teilweise und das schuf Raum für anderes.
Der Winter veränderte den Arbeitsrhythmus komplett. Auf dem Land ruhte die Landwirtschaft weitgehend. Die Felder lagen unter Schnee oder Frost, da war nichts zu machen.
Die Bauern nutzten die Zeit für andere Dinge. Werkzeuge reparieren, Geräte instand setzen, die nächste Aussaat vorbereiten. Es war keine Ruhezeit im eigentlichen Sinn, aber der Rhythmus war ein völlig anderer.
In den Städten sah das anders aus. Bestimmte Berufsgruppen hatten im Winter massive Probleme. Tagelöhner zum Beispiel oder Bauhandwerker.
Winterarbeitslosigkeit war ein echtes Problem. Bauprojekte ruhten, weil man bei Frost keinen Mörtel anrühren konnte. Da saßen viele ohne Einkommen.
Gab es da irgendeine Form von Absicherung?
Praktisch keine. Keine Sozialsysteme im modernen Sinn. Wer kein Erspartes hatte, war auf Familie oder kirchliche Almosen angewiesen. Das war hart.
Andere Handwerker dagegen profitierten geradezu vom Winter. Schmiede zum Beispiel. Die hatten in der warmen Jahreszeit oft weniger Zeit für reine Werkstattarbeit.
Sie nutzten den Winter, um Vorräte an Werkzeugen, Nägeln und Beschlägen anzufertigen, die dann im Frühjahr bei steigendem Bedarf verkauft wurden.
Und dann gab es ja noch dieses Verlagssystem.
Das war in der Tat ein bemerkenswertes Wirtschaftsmodell. Städtische Kaufleute, die Verleger, lagerten so die Arbeit auf die Landbevölkerung aus.
Wie muss man sich das vorstellen?
Der Verleger stellte die Rohstoffe zur Verfügung. Bei Textilien zum Beispiel, er lieferte die Wolle an Bauernfamilien auf dem Land. Die spannen und webten das dann zu Hause in ihren Stuben.
Im Frühjahr oder wenn die Arbeit fertig war, holte der Verleger die fertigen Stoffe dann ab und vermarktete sie.
manchmal auch in Naturalien statt Geld, eine verbreitete Praxis außerhalb der Zunftstrukturen.
Das ist ja quasi, wie sagt man, frühes Outsourcing? Die Idee ist jedenfalls erstaunlich modern.
Der Vergleich passt tatsächlich. Dezentrale Produktion, niedrigere Kosten, keine eigene Werkstatt nötig. Die Verleger umgingen damit auch die strengen Zunftregeln in den Städten.
Für die Landbevölkerung war es eine willkommene Einnahmequelle im Winter. Die Feldarbeit ruhte, aber am Webstuhl konnte man arbeiten. Das ergänzte die Eigenversorgung.
Allerdings waren die Löhne niedrig und die Abhängigkeit vom Verleger groß. Formal selbstständig, faktisch ziemlich ausgeliefert.
Eine Grauzone zwischen Selbstständigkeit und Abhängigkeit.
Augsburg, ab dem 14. Jahrhundert das Textilzentrum Süddeutschlands. Und die flämischen Städte, die lebten richtig von diesem Netzwerk aus Heimarbeitern.
Der Winter war also für manche eine Durststrecke, für andere eine Hochphase der Produktion. Sehr unterschiedlich, je nach Beruf und Situation.
Und trotz aller Arbeit oder vielleicht gerade wegen der ruhigeren Phasen gab es auch Zeit für Geselligkeit. Der Winter hatte ja auch seine festlichen Seiten.
Absolut. Und die Festtage waren da ein zentraler Bestandteil. Man denke nur an Weihnachten, St. Nikolaus oder St. Martin.
Das waren echte Höhepunkte im Jahreskalender. Prozessionen zogen durch die Städte, Krippenspiele wurden aufgeführt. Die Leute kamen zusammen, warm eingehüllt in Mänteln und Umhängen.
Für den Adel war der Winter außerdem Jagdzeit. Wildschweinjagd, Hirschjagd, die Spuren im Schnee machten das Aufspüren leichter.
Interessanterweise gab es auch schon richtige Winterfreizeitaktivitäten. Schneeballschlachten zum Beispiel sind in zeitgenössischen Darstellungen dokumentiert.
In Handschriften?
In illuminierten Kalenderblättern. Da sieht man Menschen beim Schneeballwerfen. Das war keine moderne Erfindung.
Und dann das Schlittschuhlaufen. Die Schlittschuhe wurden aus Tierknochen gefertigt, oft Pferde- oder Rinderknochen. Die waren länglich, unten abgeflacht und...
Genau, und die waren poliert. Man band sie mit Lederriemen unter die Schuhe.
Das müssen interessante Gleiteigenschaften gewesen sein.
Man brauchte wohl Stöcke zum Abstoßen, weil die Knochen nicht so gut griffen wie spätere Metallkufen. Aber es funktionierte.
Besonders in den Niederlanden war das beliebt. Da gibt's zeitgenössische Darstellungen vom Eislaufen, schon ab dem 12. Jahrhundert.
Das zeigt, dass der Winter nicht nur Entbehrung bedeutete. Die Menschen fanden Wege, die kalte Zeit auch zu genießen.
Wenn man das alles zusammen...
Dann war der mittelalterliche Winter also eine Zeit der Gegensätze.
Das trifft es.
Einerseits echte Bedrohung, Kälte, Hunger, Holzknappheit. Für die ärmeren Schichten konnte ein harter Winter lebensbedrohlich sein.
Andererseits diese Momente der Gemütlichkeit. Die warme Stube, die Festtage, die gemeinsame Zeit am Feuer.
Die Menschen haben sich angepasst. Mit Kleidung, mit Behausungen, mit cleverer Vorratshaltung. Sie haben das Beste aus der Situation gemacht.
Und diese Strategien funktionieren ja teilweise noch heute. Das ist kein vergessenes Wissen.
Geschichte ist oft näher an uns dran, als wir denken.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode.
Falls euch das Thema interessiert hat, auf dem Blog von Battle Merchant findet ihr noch viele weitere spannende Artikel rund um das Mittelalter und historische Themen. Stöbert gerne mal durch.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.